Hallo, ich bin Manuel Bucher. Ich arbeite bei Mozilla im Privacy-Team an Firefox und bin in dem Team jetzt seit 2 Jahren. Bei Mozilla insgesamt seit so ungefähr 5 Jahren. Davor im Networking-Team, also ich bin so Netzwerk, Privacy orientiert. Genau. Und wir wollen uns heute Tracking im Web und Tracking Protection in Firefox spezifisch anschauen. Und dafür gehen wir als erstes darauf ein, was Tracking überhaupt ist. Werden dann auf verschiedene Anti-Tracking-Mechanismen eingehen. Zuerst einer der wichtigsten, der Total Cookie Protection. Gehen dann über zu Fingerprinting, zu Bounce-Tracking und dann noch ein paar weitere Schutzmaßnahmen. So, was verstehen wir eigentlich unter Tracking? Und im Allgemeinen verstehe ich Tracking unter dem Verwenden, oder erstmal dem Sammeln, Verwenden und auch Auswerten von NutzerInnen-Daten. Und das kann an verschiedenen Stellen passieren. Wir befinden uns, wenn wir am Computer sitzen und im Webbrowser, an einem Computer. Und der Computer selber kann schon tracken. Wir haben ein Betriebssystem, auf dem wir arbeiten. Wir sind jetzt auf den Linux-Tagen, deshalb sind wir sehr Linux-fokussiert. Aber es gibt auch zum Beispiel letztes Jahr von Microsoft so ein sehr kontroverses Feature, was Recall hieß, wo regelmäßig Screenshots gemacht wurden, um dann diese dann später auszuwerten. Das ist eine Form von Tracking. Wir befinden uns jetzt im Web und um uns mit Webseiten zu verbinden, haben wir einen Vertrag mit einem Internetanbieter, mit einem ISP, und über den wird der ganze Traffic geleitet. Das heißt, der ISP ist auch ein Vektor, wo Tracking passieren kann. Und wir haben halt auch zum Teil gesetzliche Vorlagen, sowas wie die Vorratsdatenspeicherung, wo ISPs dazu verpflichtet sind, Daten aufzunehmen. Genau, und im Internet funktioniert das so, dass unsere Anfrage, wenn wir eine Webseite laden, über verschiedene ISPs geleitet werden, und irgendwann kommen die dann bei der Webseite an. Und diese Webseite kann dann auch gewisse Arten von Tracking ausführen. Und was Webseiten machen können, steht jetzt hier in diesem Vortrag im Fokus. Genau, und dadurch, dass ich im Kontext von Mozilla arbeite, ist für mich auch wichtig, was ist eigentlich die Tracking-Definition von Mozilla. Dadurch, dass wir damit entscheiden, was für Arten von Tracking Protection wir eigentlich bauen wollen. Und unsere Definition dazu ist, dass es das Sammeln von Daten von NutzerInnen-Aktivitäten über mehrere Webseiten hinweg. Und dieses mehrere Webseiten hinweg ist hier im Fokus, dadurch, dass wenn wir uns mit einer Webseite selber verbinden, dann haben wir einen gewissen Intent. Wir wollen etwas von dieser Webseite, wir wollen damit was erreichen. Und daher ist es schwierig, gegen diese Webseite vorzugehen, dass sie uns, das ist nicht der Fokus, sondern wenn diese Webseite Tracking-Skripte oder irgendwas einbettet, und diese Tracking-Skripte dann über mehrere Webseiten hinweg NutzerInnen nachverfolgen können, dann sehen wir das als problematisch an. Und wir sehen genau das als potenziell schädlich ein, und wir wollen verhindern, dass dieses Tracking effektiv funktionieren kann. Und eine Problematik im Web ist, dass es die ganze Technologie, die hier zum Tracking verwendet wird, die wird auch für uns legitime Use Cases verwendet. Das heißt, wir können nicht einfach alles, was im Web ist, wegwerfen, weil die ganze Funktionalität, die wir davon bekommen, die wollen wir nicht verlieren. Das heißt, wir müssen so einen Mittelweg finden, wo wir effektiv gegen Tracker vorgehen, aber trotzdem noch die ganze Funktionalität bereitstellen. Und eines dieser Beispiele ist halt das Login-Mechanismen sind so eine Funktionalität, die halt auch diese verwendet Cookies, und das können wir nicht einfach nur wegwerfen, wenn wir weiter Logins haben wollen. Und um das jetzt genau zu verstehen, wie Tracking eigentlich funktioniert, stellen wir uns einfach mal vor, wir wären irgendwie eine, ja, ich habe es jetzt genannt, böse Organisation und wir wollen alle Menschen auf der Welt tracken, wollen nachverfolgen, was für Webseiten die verwenden und wie sie mit den Webseiten interagieren. Und wie wir das machen, ist, dass wir dafür im Allgemeinen ja dann eine Art von Tracking-Skript oder sowas bauen müssen. Oder das ist auch eine Funktionalität von Webseiten. Wir können nicht nur eigenen Content ausführen, wir können auch Content von anderen Entitäten ausführen, die von anderen geschrieben werden. Wir können die einbetten und das machen wir hier oder das bieten wir an. Webseiten können uns anbieten, einbinden und im Gegenzug dazu bieten wir ihnen Analytics bereit, wie ihre Webseite verwendet wird, wie sie ihre Webseite optimieren können, all sowas. Und damit gehen wir so eine Art auch Tauschgeschäft mit, also wir bereiten eine Funktionalität da und im Gegenzug dazu können wir Daten sammeln. Und wie können wir effektiv dann unser Ziel verfolgen, alle Menschen auf der Welt sozusagen über Webseiten hinweg zu tracken? Dafür können wir erstmal die Technologie Cookies verwenden und für den Rahmen dieses Vortrags sehe ich Cookies als, also ungefähr das, was Cookies sind, einen Datenstore, wo wir Werte speichern können und dann auch wieder auslesen können. Und Cookies funktionieren erstmal so, dass jede Webseite ihren eigenen Cookie-Jar hat. Also einen isolierten Bestandteil, also unser Tracker.com oder Tracker.example hat eigene Cookies. Und wenn wir eingebettet sind auf example.com, dann kann, zweiter Schritt, wenn example.com einen Cookie-Jar hat, dann kann example.com nicht auf unsere Cookies zugreifen. Wenn jetzt aber unser Tracker eingebettet wird, dann kann unser Tracker kann auf diese Cookies von unserem Tracker zugreifen. Und egal, wo wir eingebettet sind, diese Cookies sind die gleichen erstmal. Und damit können wir jetzt über Webseiten hinweg gleiche Nutzer wieder identifizieren. Basisfunktionalität von Cookies. Und das ist jetzt nicht mehr wie Cookies in Firefox funktioniert, sondern in 2021, also schon inzwischen 5 Jahre her, wurde die Total Cookie Protection eingeführt und Total Cookie Protection partitioniert jetzt diese Cookies. Das heißt, es ist nicht mehr der Fall, dass egal von wo wir eingebettet werden, dass die Cookies die gleichen sind von unserem Tracker, sondern wenn hier fuzzyslippers.com uns einbindet, dann hat es einen komplett anderen Cookie-Jar, ganz andere Cookies als mealkit.com, was jetzt hier auf rechts in der Grafik ist. Nun ist im Web das Problematische, wenn man irgendwas auch so Fundamentales wie Cookies ändert, kommt es immer zu Breakage, also irgendwelche Webseiten, irgendwas geht kaputt. Und das heißt, um diese Total Cookie Protection zu shippen zu können, müssen wir halt zusätzlich noch, oder müssen wir noch gewisse Heuristiken erstellen, um sowas wie Logins nicht kaputt zu machen, wo dann so ein Login-Pattern erkannt wird und dann automatisch irgendwie Access zu den Zugriff zu den Third-Party-Cookies gewährleistet, also Zugriff auf diesen großen Cookie-Jar Zugriff gegeben wird. Genau. Und das ist so ein gesamtes, im Allgemeinen so, wenn man fundamental Dinge ändert, kommt es immer zu Breakage. Das ist sehr, sehr schwierig dort, Dinge zu verändern. Und meistens muss man dann auch mit verschiedenen Browsern sich interagieren, damit man ungefähr ein gleiches Verhalten hat, damit Entwickler ein erwartbares Verhalten hat. Genau. Jetzt, wo Cookies, wo wir als Tracking, jetzt gehen wir wieder in die Perspektive vom Tracker. Wir als Tracker sehen jetzt auf einmal alle NutzerInnen, die wir tracken, besuchen jetzt nur noch eine Webseite, ne? Weil da haben wir eine gewisse Partition. Aber wir wissen, das kann nicht die Realität sein. Das heißt, wir wollen wahrscheinlich jetzt irgendwie auf andere Technologien zurückgreifen, um dieses Cross-Site-Tracking wieder zu ermöglichen. Und dafür werden wir auf Fingerprinting jetzt eingehen und auch das Fingerprinting erstmal nutzen. Und Fingerprinting nutzt ganz viele Dinge, die vom Browser an Webseiten bereitgestellt werden. Das sind explizite Dinge, die direkt mitgeteilt werden, sowas wie eingestellte Sprache. Wir haben eine Zeitzone oder auch Sachen, die abgefragt werden, Fenstergröße oder auch Bildschirmgröße, also ganz viele verschiedene Dimensionen, die von der Website angefragt werden kann. Und auch implizite Dinge, sowas wie, welche Schriftarten sind installiert oder auch was für ein Tastaturlayout ist eingerichtet. Das kann, ja, genau. Oder auch, wie werden bestimmte Bilder gerendert. Das sind so Dinge, die meistens sehr persistent sind, dadurch, dass die auf Hardware-Charakteristiken zurückführen, die auf dem Gerät tatsächlich existieren und die einfach nicht einfach änderbar sind. Genau. Was man gegen Fingerprinting machen kann, ist, also vom Namen her offensichtlich die Fingerprinting Protection, aber das sind unterschiedliche Mechanismen, wo wir dort, die wir anwenden, und da ist auch sehr viel aktives Research innerhalb von Firefox, um möglichst die verschiedenen Arten von Fingerprinting und auch verschiedenen Korrelationen zu verringern, die zwischen verschiedenen Eigenschaften existieren. Dazu empfehle ich hier diesen Blogpost, der darauf genauer eingeht. Genau, da gibt es zum einen Bucketing, also dass man immer entweder den gleichen Wert zurückgibt bei allen API-Anfragen, oder also zum Beispiel gibt es die JavaScript-API, dass man sich die Anzahl der Prozessorkerne zurückgeben kann. Und wir können da einfach lügen und immer sagen, ja, okay, alle Prozessor haben 8 Kerne. Das ist irgendwie reasonable. Man muss auch erstmal wissen, wie kommt man auf den Wert 8, ne? Und darauf geht auch dieser Blog auch ein bisschen ein. Und dann gibt es auch noch ein bisschen randomisierte Werte, die dann sozusagen pro Random Seed, Fingerprinting Seed, dann unterschiedliche Werte zurückgibt. Und das partitionieren wir jetzt. Also sozusagen, wir wenden jetzt auch das Partitionieren nicht nur auf Cookies, sondern auch auf Fingerprinting an. Das heißt, wenn wir bestimmte Web-APIs auf einer Webseite anfragen, dann kann es sein, dass wir dort andere Werte zurückgeben als der gleichen Anfrage von einer anderen Webseite. Und so erschweren wir es wieder, zwischen verschiedenen Webseiten Nutzer wieder zu identifizieren. Und okay, wir als Tracker finden das natürlich überhaupt nicht gut. Wir können jetzt durch die Fingerprinting Protection nicht mehr verlässlich NutzerInnen unterscheiden oder auch wiedererkennen. Und Cookies sind immer noch partitioniert, das heißt, das können wir auch nicht verwenden. Aber wir können noch ein bisschen weiter überlegen, was bleibt uns denn eigentlich hier noch möglich? Und zwar, wenn NutzerInnen einfach die Webseite, unsere eigene Webseite besuchen würden, dann hätten wir immer Zugriff auf unseren Unpartitioned Cookie Store. Und es gibt tatsächlich im Web Möglichkeiten, das zu automatisieren, indem wir von der Webseite, wo unser Tracking-Skript eingebunden ist, auf unsere Webseite weiterleiten. Und bei uns, auf unserem Tracker, haben wir dann den persistenten User Identifier und können den dann über URL-Parameter wieder zurück an die eigentliche Webseite übergeben. Und das passiert so sehr, dass es so schnell, dass wir als Nutzende können wir das nicht visuell sehen, dass dieser Redirect, dass diese Weiterleitung passiert ist. Genau. Und das funktioniert nicht nur mit einer Webseite, sondern wieder mit verschiedenen Webseiten. Wenn, also das heißt, dieses Weiterleiten passiert dann meistens während einer Navigation. Wenn man auf einen Link klickt, wird man erst auf den Tracker weitergeleitet und dann weiter auf die Zielwebseite. Und dieser User Identifier, den wir jetzt in unserem Tracker gespeichert haben, den können wir jetzt mit diesem Redirect-Pattern auf die verschiedenen Partitionen verteilen. Genau, und jetzt setzen wir uns wieder in Firefox rein und genau. Bounce-Tracking sieht erstmal ein bisschen anders aus als die anderen Tracking, dadurch, dass es jetzt in einem eigenen, einer eigenen Website-Partition ist. Und da gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel den listenbasierten Ansatz, welcher erstmal unvollständig ist, dadurch, dass wir nicht das gesamte Web kennen. Und zwar kann der listenbasierte Ansatz zum Beispiel die URL-Parameter entfernen, wo halt die Tracking-Identifier drinnen stehen. Oder wir können eine Liste von bekannten Bounce-Trackern haben und dann deren Cookies entweder nicht erstmal überhaupt nicht persistieren oder direkt löschen. Aber dass es unvollständig ist und listenbasiert, das ist immer, sind nicht so schöne Ansätze. Eine generelle Lösung wäre ein bisschen netter. Und dafür haben wir den heuristischen Ansatz, den nennen wir Bounce Tracking Protection. Da gibt es auch einen Standard dazu, da wurde in Kollaboration auch mit Google zusammen entwickelt. Und der geht damit da heran, indem wir halt dieses Muster von wir leiten weiter und direkt weiter, ohne dass viel passiert, aber nichts passiert. Das erkennen wir und merken uns potenzielle Bounce-Tracking-Kandidaten und löschen dann einfach alle Daten, die mit diesem Bounce-Tracker zusammenhängen. Alle im Spec alle Stunde, genau. Und wieder Problematik, Web-Kompatibilität und Tracking-Protection stehen sich ein bisschen gegenüber, nämlich es gibt andere Anwendungen, die genau das gleiche Verhalten haben wie Bounce-Tracker. Und zwar ist das Single-Sign-On, wo man über den Single-Sign-On-Provider, also sowas wie Login mit Google, Login mit Facebook, sind so große Login-Provider, wo dann der User-Identifier auch über Redirects wieder an die Webseite gegeben wird. Und das ist ein Use-Case, den wir nicht kaputt machen wollen. Also wir wollen die Bounce-Tracking shippen, aber wir wollen nicht, dass das sofort kaputt geht. Und deshalb haben wir eine andere Heuristik, mit der wir Ausnahmen setzen, für welche Webseiten nicht gelöscht werden. Und zwar ist die Heuristik, dass wir irgendwie mit der Seite interagiert haben, was halt normalerweise beim Anmeldeprozess passiert. Genau, also wenn wir Nutzername oder auch schon in der Webseite geklickt haben, dann löschen wir nicht den kompletten, alle Daten, die irgendwie von der Webseite erreichbar sind. Genau. Und diese Ausnahme wird dann für 45 Tage gespeichert, das heißt, irgendwann wird die auch wieder vergessen. Genau. Bounce-Tracking ist bisher leider noch nicht für alle ausgerollt, also das ist eine noch in Entwicklung Technologie. Wir haben aber die schon wir haben so ein paar Datenschutzeinstellungen, sowas wie, das heißt ETP strict, im Deutschen streng, also die erweiterte Tracking Protection. Dort ist es schon aktiv und auch schon seit ein paar Monaten aktiv und bisher hat es sich auch noch nicht herausgestellt, dass wir irgendwas Unerwartetes kaputt machen. Und daher wird hoffentlich das auch bald für alle aktiv sein. Genau. Und dann würde ich jetzt noch auf andere Schutzmaßnahmen eingehen, die noch, ja. Das kann ich noch nicht sagen. Es gibt, also die Frage ist, ob ich sagen kann, ab wann Bounce-Tracking für alle NutzerInnen aktiv ist. Und meine Antwort ist, das kann ich nicht sagen, dadurch, dass wir das noch nicht genau geplant haben, wann. Also es ist, wir haben das wieder im Gespräch, sozusagen das jetzt zu machen. Aber wir haben uns noch nicht entschieden, wann genau wir das machen. Ja, gerne. Also hoffentlich schreiben wir einen Blog darüber, ich weiß es nicht. Ja. Oder wir schalten es an und es ist in Release Notes. Genau. Und zwar eine sehr auch effektive Anti-Tracking-Mechanismus ist einfach das Tracker-Blocking. Das heißt, es ist wieder ein listenbasierter Approach. Wir wissen ungefähr oder wir behalten uns eine Liste von uns bekannten Trackern und machen dann einfach überhaupt keine Verbindungen auf. Wir laden nicht den Tracking-Script und wir führen das nicht aus. Das heißt, es kann keine Daten über uns aufnehmen. Das ist auch schon älter als die Total Cookie Protection. Also es ist existiert davor schon relativ simpel. Leider, wie alles, ist es unvollständig und zusätzlich noch hat es sehr viel Breakage, Web-Breakage, dadurch, dass Tracking-Domains meistens es gibt halt Tracking-Domains, die nicht nur tracken, sondern auch Funktionalität bereitstellen. Und wenn wir deren Skripte blockieren, dann kann es sein, dass Webseiten teilweise nicht laden oder dass bestimmte Funktionalität auf der Webseite nicht funktioniert. Und das heißt, dass es ist einfach keine allgemeine Lösung. Tracker-Blocking ist deshalb auch nur in strikt aktiv, auch im Private-Browsing-Mode mit ein paar mehr Ausnahmen von uns bekannten Breakages. Genau. Aber es ist ein sehr endloser Battle. Genau, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die initiale Grafik, da haben wir uns als Computer und Webseite. Und wenn wir jetzt nicht nur vor der Webseite uns schützen wollen, sondern auf dem Pfad weniger Daten leaken wollen, dann müssen wir einfach mehr verschlüsseln. Das ist immer die Antwort. Das heißt, zum einen ist es nicht Teil des Privacy-Teams, wo ich bin, wo wir uns vor diesem Cross-Site-Tracking schützen wollen, sondern es ist mehr so Security-Team. Aber es ist trotzdem wichtig auch zu betrachten. Und da gibt es, also wir haben ja HTTPS, wo wir an sich denken, alles ist verschlüsselt. Nun ist es nicht komplett alles und es gibt noch ein paar Teile, die nicht verschlüsselt sind. Zum Beispiel der Domainname oder der Hostname, mit dem wir uns verbinden, müssen wir erstmal eine DNS-Anfrage machen und da kommen wir zum einen jetzt immer mit DNS über HTTPS, kann das jetzt auch noch verschlüsselt werden und ja, das, dafür braucht man aber dann DNS-Provider, die man nutzen kann. Genau. Dann haben wir das Encrypted Client Hello, selbst wenn wir die DNS-Anfrage verschlüsseln, wenn wir die Verbindung aufbauen zu dem Webserver, wird in dem Verbindungsaufbau nochmal der Hostname, also example.com, wird dann nochmal unverschlüsselt mitversendet, wodurch dann die ganzen ISPs das auch sehen können. Das wird mitverschlüsselt, damit das Gegenüber uns das richtige Zertifikat zurückgeben kann, wenn da mehrere Webseiten auf dem gleichen Server sind, was doch sehr gängig ist. Und genau, und da gibt es einen anderen Standard, das heißt dann Encrypted Client Hello, weil das Client Hello ist das, wo der DNS-Name drin steht. Aber das braucht auch wieder Support von Webseiten. Also da muss die Webseite den DNS richtig konfigurieren, dass wir als Browser dann das initiale Paket schon verschlüsselt mitsenden können. Und was auch noch erwähnenswert ist, ist, glaube ich, VPN oder IP-Protection im Allgemeinen, wo wenn wir nicht wollen, dass unser direkter ISP weiß, mit welchen Webseiten wir uns verbinden, dann ist es sehr effizient, ein VPN zu verwenden. Da geht man aber einen Trade-off ein, weil dann sieht zwar nicht mehr unser ISP, mit wem wir uns verbinden, sondern halt der VPN-Server, wo dann potenziell möglicherweise bessere rechtliche Lagen existieren als beim ISP durch die Vorratsdatenspeicherung oder so. Aber genau, ist Und dann wollte ich noch auf ein bisschen User Identifier eingehen. Dadurch, dass wenn man sich auf verschiedenen Webseiten einloggt, ist der User Identifier, den man verwendet, meistens eine E-Mail-Adresse. Und da verwendet gibt es die Tendenz dazu, immer die gleiche E-Mail-Adresse zu verwenden. Und darüber gibt es auch eine gewisse Korrelation, die man zum Beispiel über Services wie Firefox Relay sich Aliase oder E-Mail-Aliase generieren lassen kann, die dann auf die, zu dem eigenen E-Mail-Konto weiterleiten, wo man aber dann auf der Webseite, wo man sich registriert, dann unterschiedliche Identifier verwenden kann. Wenn dann ein Datenleak oder sowas geht, dann steht halt nicht mehr die eigene E-Mail-Adresse drin. Das ist wahrscheinlich der größte Vorteil. Dann würde ich nochmal so ein bisschen auf Cross-Session-Tracking eingehen, wo wir, wo Webseiten gerne, wenn man irgendwie Links teilt, noch irgendeinen hier einen Share oder Share-Indicator hinzufügt, wo man sieht, von wo nach wo ein Link geteilt wurde. Und jetzt haben wir hier das Feature Copy Clean Link und dort wieder listenbasiert, heißt unvollständig, werden dann halt uns bekannte Tracking-Identifier entfernt. Und ja, das wird halt, damit können halt ein bisschen soziale Graphen oder sowas oder welche Sessions gehören zur gleichen Person auch erkannt werden. Und ja, wäre cool, wenn das irgendwann auch die Default-Option wäre. Es ist halt wieder so ein Risiko mit, wenn man einen Link teilt, möchte man nicht, dass irgendwelche Informationen, die wichtig sind, verloren gehen. Das heißt, man muss, ja, muss schauen, wie man das sinnvoll balanciert, genau. Und es ist halt auch, ja, es ist, kann unvollständig sein, gerne Bugs reporten. Ja, dann bin ich schon am Ende. Sage ich schon mal danke. Ich habe vielleicht noch ein paar Sachen. Genau, wenn ihr, was mir jetzt auch noch einfällt, ich sage gleich noch mal danke. Wenn ihr Bugs habt und über die reden wollt, ich bin da sehr offen. Ich habe Lust, mit euch gerne Bug-Reports anzuschauen oder Sachen, die euch stören. Kommt gerne auf mich zu. Ich bin draußen. Und ja, dann wäre es das. Danke.
Vielen, vielen Dank für den einsichtsreichen Vortrag. Ich gehe fest davon aus, wir haben Fragen. Ich sehe die erste Hand.
Erstmal danke für den Vortrag. Ich nutze Mozilla-Produkte von mehr oder weniger Anfang an, wo grafische User-Interfaces noch nutzbar und brauchbar waren. Ich finde es gut, wie ihr euch um Datenschutz und so kümmert in euren Produkten. Jetzt wurde aber im Februar, habt ihr Guidelines von Mozilla, wo es heißt, wir geben Daten niemals an Dritte weiter. Den Passus habt ihr ja gestrichen. Was hat es denn damit auf sich?
Letztes Jahr im Februar oder diesen Februar?
Dieses Jahr Februar habe ich das gelesen, News.
Ah ja. Wir haben, die Frage ist, ob wir, wir haben da gestrichen, also...
Also ihr habt den Passus gestrichen, dass ihr Daten niemals an Dritte weitergebt.
Ah ja. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich kann ein bisschen dazu eingehen. Wir hatten letztes Jahr auch, ich gehe einfach mal proaktiv darauf ein, wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, auch irgendwie sehr kontrovers kam das auf, dass wir das Versprechen weggenommen hatten, irgendwie niemals User Data zu zählen. Ich hatte erstmal gedacht, du gehst darauf ein, deshalb... und zwar wurde das tatsächlich, ich weiß nicht, warum es nicht so stark kommuniziert wurde, vielleicht wurde es es. Zum einen wurde das reverted, das Versprechen existiert wieder. Ich muss mal einen Link für Blogpost raussuchen dafür. Aber es steht bestimmt auch in den FAQ. Ich kann hier sagen, ich bin mir nicht sicher, was es jetzt nicht an Third Party weiterging, ob es dort eine Differenzierung gibt. Aber wir werden auf jeden Fall, also sozusagen in dieser FAQ steht auf jeden Fall drin, dass wir niemals Personal Data, was auch davor drin stand, überhaupt sammeln und auswerten, soweit ich weiß. Oder, und von den Sachen, wo ich weiß, dass wir die sammeln, sowas wie auf der New Page Seite haben wir bestimmte Werbekacheln drauf. Und das war, glaube ich, auch einer der Punkte, warum das entfernt wurde. Dadurch, dass wir dort aggregiert die Anzahl der Klicks zählen. Was halt nicht unter der unter Personal Data fällt, aber irgendwie zu zu starke Lawyer oder irgendwie waren die zu risk-averse und meinten, das muss weg. Deshalb gab es da die Kontroverse, weil es weggenommen wurde, was auch vollkommen legitim ist, weil das Versprechen wegzunehmen, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Genau. Aber ich kann dir sagen, ich würde sagen, wir achten sehr, sehr stark darauf, dass wir keine, dass unsere an sich, dass wir auch nicht Daten an Dritte weitergeben. Aber wenn du das jetzt gelesen hast, ich weiß davon nichts. Ich müsste es mir nochmal genauer anschauen, worauf es sich bezieht. Danke, ja.
Moment, hallo? Ja, hallo, hi. Folgendes. Auch zwei Fragen aufbauend aufeinander. Das erste wäre Auditing von Extensions, die quasi eigentlich alles das ja schon tun. Also inwieweit seid ihr im Kontakt mit Menschen, die Extensions für Mozilla bauen, die eigentlich im Grunde genau diese Redirect-Geschichten umgehen, Listen erstellen, eben genau um diese Sachen zu konstruieren. Und es sind ja in den letzten Jahren durch bestimmte Maßnahmen auch gewisse Extensions aus dem Store entfernt worden aufgrund vielleicht zu restriktiver Mechanismen. Ob das jetzt was mit Breakage zu tun hatte oder anderen Aspekten, das weiß ich jetzt nicht, aber einfach würde ich gerne eine Meinung dazu
wissen. Ja, zu Extensions und wie wir mit Extensions, Extension-Autoren kommunizieren oder interagieren.
Genau.
Zum einen, wir haben ein Extensions-Team, was sich darum kümmert, auch mit Extension-Entwicklern zu kommunizieren. Ich würde sagen, von den zum Beispiel uBlock oder so ist ja, glaube ich, eine der bekanntesten. Ich selber weiß nicht, also für die Tracking Protection Liste, die wir generieren, haben wir dort keine Kommunikation. Im Allgemeinen, wenn Extensions hochgeladen werden, dann gibt es einen Review-Prozess, wo manchmal auch noch Interaktion stattfindet. Also Site-Breakage wird kein Grund sein, warum eine Extension rausgenommen wird, sondern wenn dann irgendwie Data Practices, Daten extrahieren, also die malicious sind. Beantwortet das ungefähr deine Frage? Nee. Mehr oder weniger darum, das ist wiederholt, weil ich gucke.
Ob es irgendwie einen Kontakt zwischen dem Extension-Team und euch gibt, was eben genau diese Sicherheits-Extensions euch ja widerspiegelt, also was Nutzer installieren und was dann am Ende quasi genau das ist, was ihr euch wünscht, das ja.
Ja. Die Frage, die gestellt wurde, ist, ob wir mit den Extension-Entwicklern kommunizieren, die gleichen Privacy-Sachen entwickeln. Und die direkte Antwort ist nicht aktiv. Wir haben Extension-Entwickler zum Teil in unseren Matrix-Channels, wo wir auch mit denen kommunizieren, auch über Anti-Tracking oder Networking-Leute mit Networking-Extensions. Aber das ist auf freiwilliger Basis basically von Extension-Entwicklern, die sozusagen auf uns zukommen und möglicherweise dann mit uns kommunizieren oder Fragen stellen. Aber von uns nicht out. Wir öffnen zum Teil auch Bugs da, wenn wir selber die Extensions nutzen, aber jetzt nicht aktiv jetzt alle Extensions, die irgendwelche Privacy-Features implementieren.
So, meine Frage geht zurück zum Bounce-Tracking beziehungsweise auch zu einem Interessekonflikt. Und zwar wurde ja gesagt zum Beispiel, dass das Bounce-Tracking auch für Single Sign-On unter anderem verwendet werden kann von eben Services wie Google und Facebook, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch prinzipiell Bounce-Tracking verwenden, um ja, um uns einfach besser zu tracken. Wie kann man diesen Interessekonflikt verhindern, dass man Single Sign-On erlaubt, aber gleichzeitig mit Google und diesen anderen Services kooperiert, um dieses Bounce-Tracking quasi zu verhindern?
Ja, genau, also die Frage war, ja, wie kann man mit Google an sich kollaborieren, um dadurch, dass die einen Interessenkonflikt haben, zusätzlich zu dem Single Sign-On, oder?
Es gibt ja eins.
Es gibt prinzipiell einen Interessenkonflikt zu sagen, wir haben Exceptions für im Bounce-Tracking für Sachen wie Single Sign-On, damit das weiterhin funktioniert, dass man hebt man dann Google Services prinzipiell von diesem Bounce-Tracking aus, damit der Single Sign-On funktioniert? Ja. Oder wie kann man sicherstellen, dass das nur für diese nutzungsfähigen Sachen funktioniert, aber über alles darüber hinaus blockiert wird für diese Provider wie Google, Facebook und wie sie alle heißen, die ja bekannte Datenkraken sind?
Ja, also durch diese Heuristik werden tatsächlich nicht alle Google-Services exempted, aber selbst wenn man den Google-Login verwendet, sondern nur der Login-Service, während die Sachen, die von Google Bounce-Tracking machen, der Google Tag Manager oder so, und ein anderer, die werden tatsächlich als Bounce-Tracking klassifiziert und auch gepurged. Das heißt, es gibt einen gewissen tatsächlich einen Interessenkonflikt von Google wäre, sie shippen das zur Hälfte, weil, wie kann man den Interessenkonflikt dort betrachten? An sich sind unterschiedliche Teams bei Google dafür verantwortlich. Das heißt, die Teams, die für Privatsphäre verantwortlich sind, ist ein anderes Team als was für Ad-Revenue verantwortlich ist. Der Interessenkonflikt existiert natürlich immer noch. Aber es sind andere Menschen, würde ich jetzt erstmal sagen. Und zum Teil, sie sind Teil einer Organisation. Und der große Plan war letztes Jahr oder bis zum letzten Jahr an sich komplett von Third-Party-Cookies wegzukommen. Und das Bounce-Tracking ist eigentlich auch nur effektiv, wenn es keine Third-Party-Cookies gibt. Nun hat Google letztes Jahr aber ihr Privacy-Team oder alle Privacy-Sandbox-Team halt gefeuert und nicht gefeuert, sie haben das Team auseinandergenommen und in andere Teams gesteckt. Und dadurch ist dieses ganze Third-Party-Cookies weg, nicht mehr ein Cross-Browser-Effort. Und das Bounce-Tracking auch nicht wirklich in Chrome aktiv. Also es ist in Private Browser, in ihrem Incognito-Mode aktiv, dadurch, dass sie dort Third-Party-Cookies aushaben. Aber im Normal-Browsing von Chrome ist es gar nicht aktiv. Das heißt, möglicherweise war da auch ein größerer Interessenkonflikt. Ich glaube, dadurch, dass Safari selber nicht auf Ad-Revenue basiert, ist es da ein bisschen zuverlässiger, dass man mit denen zusammen die Privacy Protections shippt. Und da versuchen wir auch auf eine gemeinsame Cookie-Strategie zu kommen, nämlich Third-Party-Cookies werden unterschiedlich in allen Browsern derzeit verwendet, mit Chrome, welche noch Third-Party-Cookies aktiv haben, Firefox partitioniert und Safari blockiert oder speichert die nicht bei Default, außer die Webseite sendet ein zusätzliches Attribut mit und dann werden die auch partitioniert wie in Firefox. Also Interessenkonflikte existieren, das stimmt, aber bis vor einem Jahr sah das eigentlich auch so aus, als könnte man Cross-Browser das shippen, aber vielleicht müssen wir das jetzt einfach selber shippen und dann ist es in Firefox drin.
Ja. Erstmal danke für den Vortrag. Ich finde dieses Thema sehr interessant, in dieser Zeit auf jeden Fall sehr wichtig. Meine Frage geht darum, wie schätzt er, was sind die besten Einstellungen, die er als Default liefern an die Leute, weil ich persönlich finde, die meisten Leute, sie gehen niemals in die Einstellungen, sie ändern gar nichts. Und wenn jemand Interesse hat, ändert er alles auf jeden Fall. Vielleicht einmal, zweimal. Aber ich selbst, dritten Mal, wenn ich neue Browser einstelle oder ein neues System, Ich habe keine Lust, das alles zu machen. Ich habe keine Energie.
Ja.
So, wenn ich an jemanden weitergebe, welche Browser zu nutzen, ich sage zum Beispiel etwas wie Brave oder so, weil es hat Default Adblocker oder so. Sie müssen nicht zu viel machen.
Ja.
So, wenn wir etwas über Firefox sagen an die anderen Leute, wie viel kann man Firefox selbst glauben, dass sie die wichtigsten Einstellungen alles schon angemacht haben und sie haben irgendwie gefunden durch Forschung oder User Behavior oder Reports, dass in dieser Zeit, 2026, ist diese Art von Tracking die heißeste.
Mhm.
Und das haben wir schon gepatcht zuerst. Oder wir machen nicht so ein FAQ oder User-Seite, wo man selbst lesen kann und dann alles machen kann.
Ja, genau, Default-Einstellung. Ja, Default-Einstellung, darum kümmern wir uns eigentlich auch sozusagen am meisten, zu schauen, dass wir die Default-Einstellung so gut wie möglich gestalten können. Es ist halt immer der, oder weshalb nicht alles schon an ist, ist meistens immer die Antwort Webkompatibilitätsprobleme und oder auch zu viele Warnungen, zu viele Fehlermeldungen, die dann einfach nur noch durchgeklickt werden. Ich selber würde als Antwort geben, Firefox mit uBlock Origin eigentlich, ne? Es ist, würde ich sagen, ist die beste Default-Einstellung für den Browser. Und wir haben, also das, und den Rest würde ich sagen, versuchen wir möglichst bei Default alles irgendwann reinzubekommen. Ich selber, ich weiß nicht, ob wir irgendwann da hinkommen, würde gerne den HTTPS-Only-Mode bei Default haben. Ich würde gerne das Bounce-Tracking bei Default haben. Wir haben noch ganz andere, also jetzt komme ich nicht direkt drauf auf noch weitere, aber auch noch andere Dinge, die man noch besser bei Default einstellen kann. Wir können uns ja, also wir kollaborieren auch mit dem Tor-Projekt zusammen ein bisschen, um deren Protection mit in Firefox zu integrieren. Das geht größtenteils um Fingerprinting-Protection da. Deshalb würde ich sagen, dass von Fingerprinting-Protection Firefox da schon ziemlich gut dasteht. Und genau, und die haben auch noch ein paar andere Konfigurationen getuned. Und da könnte man sich ein bisschen abschauen, dass man die irgendwann auch in Firefox reinbekommt, was ja, ich würde sagen, die aktuellen Sachen, wir haben ja auch schon HTTPS First Mode, was auch schon mehr HTTPS im Allgemeinen durchbringt und auch andere Dinge, die das auch jetzt schon default-mäßig sehr privat machen. Ja, aber es geht noch besser.
Ja, ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Vielleicht anschließend an die vorherige Frage, wenn man das jetzt alles eingestellt hat, beziehungsweise vielleicht auch dann noch Extensions installiert hat und vielleicht das auf restriktiv, damit wirklich alles an ist, was ist denn deine Erfahrung, wie gut ist man dann wirklich geschützt gegen das Tracking? Also hat man dann tatsächlich einen guten Schutz, also dass wirklich der Großteil aller Tracking-Versuche fehlschlägt oder gibt es da immer noch genug so andere Möglichkeiten, sodass es eben doch sehr schwer ist, vielleicht wirklich vollständig sowieso schwierig, aber genau, also wie siehst du deine Erfahrung? Wie gut ist man dann wirklich geschützt, wenn man da drauf achtet, vielleicht? Genau.
Ja, also ich würde sagen, wie meine Default-Antwort irgendwie, also nicht Default, sondern Default-Browser-Einstellung. Wenn du Firefox mit uBlock Origin zusammen hast, dann würde ich sagen, sehr gut geschützt. Ich hatte gerade noch was. Es gibt ja noch das einfach same, also für Cross-Site-Tracking sehr gut, auf jeden Fall auch. Für wenn du von der gleichen Seite immer wieder sozusagen getrackt wirst, wenn du das verhindern möchtest, dann würde ich noch Clear Data und Shutdown basically empfehlen. Das ist auch meine Default-Konfiguration. Die würde ich am liebsten auch irgendwie in einen normalen Modus reinbekommen, aber das ist viel schwieriger, dadurch, dass wir mit Webseiten, also wir können nicht einfach alle Browserdaten löschen von allen Nutzern, sondern wir müssen, es kann nicht sozusagen so richtig die Default-Einstellung sein, aber man könnte es einfacher irgendwie bereitstellen. Es gibt bestimmt irgendwie Möglichkeiten da, und da muss man dann halt sich Exception setzen für die Webseiten, wo man eingeloggt bleiben möchte und der Rest wird dann halt geklärt. Und das von meiner Perspektive ist eigentlich die optimale Einstellung und damit dann auch alles Tracking basically.
Manuel, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Danke, dass du dermaßen intensiv für Fragen und Antworten bereitgestanden hast. Und ja, in einer Viertelstunde nächster Vortrag. Bis dann. Danke. Ja.